Liebe Jugend, wir leben in einer Welt, die es uns Christen nicht einfach macht, Christen zu sein. Trotz des Evangeliums, trotz der frohen Botschaft und all der Verheißungen, Versprechungen, die damit einhergehen, trotz der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können, trotz der Freude, die aus dieser Gemeinschaft heraus entspringt, der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, gibt es Dinge in der Welt, die uns genau von dieser Gemeinschaft, genau von dieser frohen Botschaft, von dieser Freude ablenken. Wir haben in der schon längeren Vergangenheit im ersten Johannesbrief verschiedene Dinge gesehen, die uns von der Gemeinschaft mit Gott abhalten. Sei es, dass wir darin scheitern, nach dem Wort Gottes zu leben, das war 1. Johannes 2, 3 bis 6, sei es, dass wir daran scheitern, unsere Geschwister zu lieben, das waren Kapitel 2, die Verse 7 bis 11, sei es auch, wie wir das letzte Mal darüber nachgedacht haben, dass wir daran scheitern, Gott zu lieben, statt die Welt zu lieben. Besonders jetzt, in Zeiten der EM, sehen wir, wie die Welt feiert. Die Welt bejubelt die Welt, die Welt bejubelt den Fußball, den Sport, wen auch immer, statt sich über Gott zu freuen, statt Gott zu bejubeln, der seinen Sohn gesandt hat, weswegen wir überhaupt hier stehen, weswegen überhaupt Dinge wie Fußball möglich sind. Aber all diese Dinge, auch die wir beim letzten Mal besprochen haben, wie die Fleischeslust, wie die Augenlust, wie der Stolz, sind Dinge, die von uns innen herauskommen. Es sind Bedrohungen von innen, die uns daran abhalten, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Die heutige Predigt geht aber um Bedrohungen, die von außen kommen. Es gibt nicht nur Bedrohungen von innen, es gibt auch Bedrohungen, die uns von außen betreffen. Und es sind nicht Bedrohungen, die, wenn man die Nachrichten liest, von Krisen, oftmals sind es Krisen, mit denen wir direkt gar nicht in Berührung sind. Aber die Krise, in der wir leben, die Bedrohung, von der wir heute sprechen werden, ist eine Bedrohung, die uns persönlich betrifft. Es ist eine Bedrohung, die in unserer direkten Umgebung ist, die uns besonders als Gemeinde, als Kollektiv, als Versammlung betrifft. Eine Bedrohung, die wir als Christen kennen müssen und gegen die wir gemeinsam kämpfen müssen. Ich bitte euch, eure Bibeln ganz weit hinten aufzuschlagen im ersten Johannesbrief. Wir wollen in Kapitel 2 die Verse 18 und 19 lesen. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Wir lesen im Wort Gottes. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ich würde gerne einmal mit uns beten, dann gehen wir zur Auslegung über. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir darin lesen dürfen in unserer Sprache, dass jeder von uns Bibeln in der Hand halten darf. Herr, ich danke dir, dass wir nicht im Dunkeln leben, dass wir nicht alleine zurechtkommen müssen, Herr, mit dieser Finsternis, von der wir umgeben sind. Ich danke dir, dass du uns warnst, dass du zu uns sprichst und dass du uns hilfst, durch dein Wort, Herr, auch besonders durch den ersten Johannesbrief, mit dieser Welt zurechtzukommen. Hilf uns, die Warnung ernst zu nehmen. Schenk, dass wir verändert aus dieser Stunde hier rausgehen und dir ähnlicher werden. Amen. Amen. Der Titel für die Predigt heute, der Titel für diese zwei Verse lautet: Du wirst von nichts überrascht. Du wirst von nichts überrascht. Lass uns diese Wahrheit im heutigen Predigttext erkennen und anwenden und mit Vers 18 beginnen. Wir lesen Vers 18 im ersten Satz: Kinder, es ist die letzte Stunde. Der Autor dieses Briefs, Johannes, der Älteste, der Pastor, der hier in die Gemeinde schreibt, er nennt die Gemeinde aus tiefster Liebe zur Gemeinde als seine Kinder. Bis zur Wiederkunft von Jesus Christus, unserem Hirten, unserem Herrn, hat Gott uns Unterhirten gegeben. Pastoren, ja, lateinisch heißt Pastor, Hirte. Und Hirten, sie sorgen sich um uns. Sie sorgen sich um uns wie ein Hirte um seine Schafe, um seine Herde, bis Jesus wiederkommt. Und Johannes als Hirte, als Pastor, er sorgt sich um die Gemeinde, um die Empfänger, und es gibt einen guten Grund für seine Sorge. Und Johannes, er bringt der Gemeinde eine Erinnerung mit, eine Warnung, fast schon auch eine Ermahnung, wie wir später sehen werden. Was ist diese Warnung, diese Erinnerung, die Johannes der Gemeinde voller Sorge nennt? Er sagt, es ist die letzte Stunde. Was meint Johannes? Was ist diese letzte Stunde, die so kritisch ist, die so dramatisch klingt? Zunächst müssen wir wissen, dass wenn Johannes hier von einer letzten Stunde spricht, dann spricht er nicht über eine konkrete Dauer oder eine Länge von Zeit. Sonst würde diese Stunde bereits über 2000 Jahre anhalten. Die Stunde, von der Johannes spricht, ist eher eine Qualität. Es ist eine Art von Zeit. Und Beginn dieser letzten Stunde, von der Johannes hier spricht, ist Jesu erstes Kommen. Seine Fleischwerdung, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, die Himmelfahrt, Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, all diese verschiedenen Meilensteine markieren Jesu erstes Kommen und den Beginn dieser letzten Stunde. Und seit Jesu erstem Kommen, ja, seit Tod, Auferstehung, Pfingsten und so weiter, tut Gott etwas Neues auf dieser Erde. Was ist dieses Neue? Was meine ich? Ihr müsst wissen, vor Jesu erstem Kommen, die ganze Geschichte des Alten Testaments, sie bereitete das Werk Jesu Christi am Kreuz vor. Das Alte Testament bereitete Jesu erstes Kommen vor. Denn wenn ihr einmal die ganze Bibel chronologisch von Anfang bis Ende liest, empfehle ich jedem von euch als kleines Lebensprojekt, es auch gerne mal in einem etwas höheren Tempo zu machen, gerne auch dabei mitzuschreiben. Das ist ein gewisser täglicher Aufwand von vielleicht 2 Stunden, wenn ihr 10 Kapitel lesen wollt. Ihr seid danach in einem halben Jahr fertig. Aber wenn ihr die Bibel recht zügig lest, zusammenfasst, die Heilsgeschichte, die ganze Rettungsgeschichte gut vor Augen habt, dann werdet ihr in der Bibel 2 große Bilder sehen. Beim Lesen des Alten Testaments werden wir dann dieses erste große Bild kennenlernen. Wir sehen das Volk Israel, wir sehen, wenn wir jetzt 1. und 2. Samuel zum Beispiel lesen, sehen wir, wie Gott David gebraucht, um das verheißene Land zu erobern. Wir sehen dann ein großes, reiches, mächtiges, starkes Volk. Wir sehen, wie David dieses Volk seinem Sohn Salomo übergibt. Das haben wir in 1. Könige jetzt gelesen vor einigen Wochen. Wir sehen, wie Salomo in seiner Weisheit dieses große Volk, dieses große Reich bewahrt. Das Volk wird reich, es gibt Frieden. Wir sehen aber dann weiter, wenn wir 1. Könige lesen, wie dieses Volk anfängt zu zerfallen. Anfang in Nord- und Südreich, also in die ganzen nördlichen Stämme und Juda. Dabei hört die Geschichte nicht auf. Wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, wie aus diesem großen Juda auf einmal irgendwann nur noch Jerusalem ist. Am Ende fällt der Tempel und das ganze Volk ist zerstreut. Und man wird dann schon so ein bisschen traurig beim Lesen des Alten Testaments. Man dachte schon irgendwie, ja, die Verheißung ist erfüllt, das große Reich steht, es gibt Frieden, aber irgendwie am Ende doch nicht. Da landet man so bei den großen Propheten, bei den kleinen Propheten. Man fängt an zu sehen, dass ein Messias verheißen wird. Jemand, der die Sünde des Volks sühnen wird. Dem Volk, diese Zerstreuung, die sie erfahren, kam nicht einfach so, sondern weil sie gegen Gott rebelliert haben. Und man liest nicht nur von Jesus, der diese Sünde bezahlen wird. Ein Messias, ein Spross, Immanuel, der kommen wird. Man wird auch von Wiederherstellung lesen. Beim Lesen des Alten Testaments siehst du einerseits, dass Jesus kommen wird und dass es Wiederherstellung geben wird, dass Gott dieses Reich wieder aufrichten wird. Als ich dann persönlich einmal durch die Bibel gegangen bin und dann irgendwann im Neuen Testament angekommen bin, ich war in Matthäus, ich freue mich, es geht um Jesus, endlich ist der Retter da. Dann lesen wir in Johannes 19,30, es ist vollbracht, das Werk ist vollbracht und ich lese weiter und ich warte, wo ist die Wiederherstellung? Ich habe mich schon nicht gefreut darauf, dass das Reich wieder aufgestellt wird. Und ich war dann schon so ein bisschen traurig, enttäuscht, weil irgendwie kam die Wiederherstellung nicht. Irgendwie, Jesus ist gekommen, Sühnung ist gekommen, aber wo ist diese Wiederherstellung? Wo ist das Reich, das wieder aufgerichtet werden soll? Israel. Wo ist, dass das Volk wieder versammelt wird? Wenn man dann das Neue Testament zu Ende liest, wird man dann dieses zweite große Bild in der Bibel sehen. Und dieses zweite Bild im Neuen Testament, das man im Alten Testament noch nicht so richtig gesehen hat, war, dass nach Jesu ersten Kommen noch eine zweite Zeitspanne ist. Und diese neue Zeit, von der dann auch Johannes hier spricht, von der letzten Stunde, das ist die Zeit, in der das Ende vorbereitet wird. Jesu zweites Kommen und mit dem Kommen dann auch die Aufrichtung des Reiches, die Wiederherstellung von Israel. Und in dieser Zwischenzeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweiten Kommen, in dieser Zeit leben wir. Es gibt diese Illustration, dass wenn man vom Alten Testament aus blickt, man zwei Hügel sieht. Auf dem einen Hügel ist Jesus und auf dem anderen Hügel ist dann das Neue Reich. Und wenn du von vorne guckst, dann siehst du Jesus, du siehst das Neue Reich, aber du siehst dieses Tal dazwischen gar nicht. Und in diesem Tal zwischen Jesu ersten Kommen und Jesu zweiten Kommen, in diesem Tal leben wir, in dieser Übergangszeit. Und diese Übergangszeit, weshalb Johannes vorher warnt, sie ist nicht einfach. Diese Zeit ist sehr herausfordernd. Sie nimmt uns sehr viel Kraft weg und ich musste so ein bisschen, ich habe die Illustration schon mal gebraucht, an den Cooperlauf denken in der Schule. Ich weiß nicht, ob man das heute immer noch so nennt. Der Cooperlauf war somit die größte sportliche Herausforderung für die meisten, für mich zumindest. 12 Minuten richtig schnell laufen, eine gewisse Strecke zurücklegen und wenn dann der Sportlehrer irgendwie nach 6 Minuten sagt, das ist Halbzeit, dann tauchen in einem zwei Emotionen. Auf einerseits, wie ist es erst Halbzeit? Ich bin schon so viel gelaufen, ich habe noch so viel vor mir. Das heißt, du denkst dir auf der einen Seite, ich will gar nicht mehr, auf der anderen Seite denkst du, ja, ich muss aber noch so viel schaffen, ich will noch weiterlaufen, es gibt noch so viel zu tun. Und so ist es auch für uns Christen heute zu leben. Einerseits sind wir kraftlos, wir wollen, dass Jesus eigentlich wiederkommt, wir können nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber noch so viel, was wir tun müssen, so viel geistliches Wachsen, so viele Sünden, für die wir noch Buße tun müssen. Und das sind so ein bisschen die Emotionen von uns Christen. Das ist so ein bisschen, was diese letzte Stunde mit sich trägt, in der wir leben. Es ist keine einfache Zeit, es ist eine schwierige Zeit. Es ist eine Zeit, der wir uns bewusst sein müssen. Wir dürfen diese Zeit nicht einfach wegignorieren. Wir dürfen mit ihr nicht einfach gleichgültig umgehen. Es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Und wir müssen wissen, wie wir mit dieser Zeit richtig umgehen. Und deswegen haben wir die Bibel, die uns die Realität vor Augen stellt. Und damit wir diesen Lauf erfolgreich vollenden können, damit wir durchhalten, haben wir die Bibel, haben wir den ersten Johannesbrief, der uns lehrt, mit dieser Zeit richtig umzugehen, mit dieser Krisenzeit richtig umzugehen. Denn eine Krise ist besonders dann eine Krise, wenn wir erstens von ihr überrascht werden, wenn wir irgendwie überfallen werden von dieser Krise. Und die Krise wird dann auch noch verstärkt, wenn wir gar nicht wissen, wie wir mit der Krise umgehen sollen. Dafür haben wir den ersten Johannesbrief, dafür haben wir auch besonders die heutige Predigtstelle, die uns vor dieser Krisenzeit, in der wir leben, warnt. Wie wir dann mit dieser Krisenzeit umgehen werden, das werden wir dann in einer, so Gott will, der nächsten Predigten besonders nochmal lernen. In den Versen 20 bis 27 geht es nämlich um das Heilmittel, um mit dieser Krisenzeit richtig umzugehen. Aber heute wollen wir besonders diese Krisenzeit kennenlernen und sehen, was diese Krisenzeit kennzeichnet, ja, was diese Bedrohung ist, die wir kennen müssen, von der wir nicht überrascht werden dürfen. Warum? Weil Gott schreibt uns davon. Wir können davon nicht überrascht werden. Warum? Weil Gott gibt uns das Wissen. Gott sagt uns, womit wir umgeben sind und in welcher Zeit wir leben. Lesen wir den Vers 18 weiter und lernen wir diese Herausforderung, diese Bedrohung kennen, finden wir heraus, was diese letzte Stunde, in der wir leben, so schwer macht. Johannes schreibt weiter in Vers 18. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. An dieser Stelle etwas Kontext zur Situation der Gemeinde. Die Gemeinde damals, weshalb Johannes ihn überhaupt schreibt, der Anlass seines Schreibens, als auch die Gemeinde heute, ist umgeben von Irrlehre und Irrlehrern. Es gibt Menschen, die verkünden Lügen über Jesus, sie sprechen Gläubigen ihre Rettung ab. Die sagen zum Beispiel, dass es mehr als nur Jesus braucht. Es gibt Menschen, die sagen, dass es gar keinen Jesus braucht. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus, aber ein anderer, es braucht einen anderen Messias. Es gibt Menschen, die sagen, dass du eine besondere Erleuchtung brauchst, eine besondere Erkenntnis, ein besonderes Wissen oder besondere Taten. Es gibt sehr, sehr viele Irrlehren. Aber Problem ist, dass diese Irrlehren in die Gemeinden eintreten. Damals, die Zeit damals war noch mal ein bisschen anders. Es gab damals zum Beispiel nicht wie heute Bibeln. Ja, wenn uns heute jemand Irrlehren teilt, wir haben jeder eine eigene Bibel in unserer Sprache, die wir aufschlagen können, lesen können und Irrlehre gegenprüfen können. Früher war es noch mal ein bisschen anders. Da hatte nicht jeder eine Bibel, nicht jeder konnte lesen. Und so gab es Leiter in der Gemeinde, die dann zum Beispiel auf gewisse Fragen der Bibel Antworten in der Welt gesucht haben. Besonders im ersten Jahrhundert ging es viel um die Frage, wer ist Jesus? Und es gibt viele schwierige Fragen über Jesus. Aber Problem ist, diese E-Lehrer, sie haben angefangen, Fragen in der Welt zu suchen. Sie haben angefangen, Antworten in der Welt zu finden. Sie haben angefangen, Lügen zu erfinden. Warum? Weil Lügen irgendwie einfacher sind, als sich mal hinzusetzen, zu studieren oder einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Und so ist die griechische Philosophie damals in die Gemeinde eingedrungen. Menschen wurden verwirrt, ihnen wurde gesagt, ja, na, Jesus, die Bibel, ah, Gott und Mensch, das kann gar nicht so richtig sein. Es gibt eine viel bessere Lösung. Und die Gemeinde, sie hat sich verwirren lassen. Menschen, die sich vorher ihrer Rettung sicher waren, Menschen, die vorher gehört haben, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, dass Jesus dieser Retter, der Messias ist, sie zweifeln plötzlich an Jesus. Warum? Weil die Irrlehrer das Bild von Jesus kaputt gemacht haben. Und Johannes, er schreibt der Gemeinde, damit sie sich eben nicht verwirren lassen, eben nicht von diesen Irrlehrern überraschen lassen. Und viel zu oft lassen sich Menschen nämlich von Irrlehrern überraschen. Und Johannes schreibt dann hier in Vers 18 fast schon ermahnt zur Gemeinde, und wie ihr gehört habt. Mit anderen Worten, Johannes sagt zur Gemeinde, ihr wurdet darin belehrt, ihr habt davon gehört. Es ist für euch nichts Neues, es ist für euch keine Überraschung. Es ist keine Überraschung, dass der Antichrist kommt oder dass schon viele Antichristen aufgetreten sind. Es ist keine Überraschung, dass diese letzte Stunde vom Antichristen gekennzeichnet ist und von den vielen Antichristen, die auftreten. Johannes hat es der Gemeinde anscheinend schon belehrt, und wir persönlich dürfen uns auch nicht schuldig machen, unwissend zu sein. Ja? Wir haben Gottes Wort, wir dürfen es lesen. Gott warnt uns. Auch wir sind belehrt, ja? Spätestens heute oder auch schon vorher, wenn ihr gelesen habt. Wir dürfen uns nicht überraschen. Warum? Weil wir schon gehört haben, weil wir schon belehrt worden sind. Und Johannes charakterisiert hier diese letzte Stunde. Er sagt, dass der Antichrist kommt und schon viele Antichristen aufgetreten sind. Er wiederholt der Gemeinde diese Lehre. Und lasst uns kurz verstehen, was Johannes mit dem Antichrist, Einzahl, und den Antichristen, Mehrzahl, genau meint. Die Bibel sagt uns in verschiedenen Stellen, sei es Daniel 7, 2. Thessalonicher 2, Offenbarung 13 und auch anderen Stellen, dass ein großer Antichrist, Einzahl, auftreten wird. Ein Repräsentant Satans, eine Verkörperung des Bösen, der eines Tages auf dieser Erde wandeln wird. Wann es genau eintreffen wird, das Datum, das kennen wir nicht, aber wir wissen, dass es eintreffen wird, weil es die Bibel uns sagt, weil sie es uns verheißt. Und dieser Antichrist, der wird dann der letzte Weltherrscher sein. Ja, wenn ihr an Politiker, Könige oder andere denkt, der letzte große Herrscher, Politiker, wer auch immer, König, wird der Antichrist sein. Ja, der König, der auf ihn folgt, ist Jesus, ein sehr großer Kontrast, Antichrist. Und danach setzt sich Jesus auf den Thron. Aber dieser Antichrist, dieser letzte Weltherrscher, er wird vom Teufel mit der Absicht gesteuert, Christus einerseits zu ersetzen, andererseits sich aber auch Christus entgegenzustellen. Anti, ein Antichrist, hat zwei Bedeutungen. Die erste ist uns geläufiger, gegen. Ja, der Antichrist wird gegen Christus lehren. Er wird Lügen über Jesus verbreiten. Und jeder, der sich zu Jesus bekennen wird in dieser Zeit, er wird Verfolgung erleiden, eine Verfolgung, die wir heute nicht kennen. Auf der anderen Seite wird der Antichrist aber auch anstatt, also Anti heißt auch so viel wie anstatt, er wird sich ausgeben als ein Jesus, als ein Messias, als ein Retter. Was auch immer der Antichrist tun wird, ob er irgendwelche Weltformen löst, ob er die Hungersnot löst, ob er was auch immer er genau tun wird, um die Herzen der Menschen einzufangen, aber er wird wie ein Messias auf dem Thron sitzen und so tun, als ob. Das ist der Antichrist. Folgen wir der Chronologie der letzten Zeiten, der letzten Ereignisse, lesen wir das Buch Offenbarung chronologisch, dann werden wir lesen, dass die Gemeinde zur Zeit des Auftretens des Antichristen bereits entrückt sein wird. Sprich, wir als Gemeinde werden irdisch diesen Antichristen persönlich gar nicht kennenlernen. Aber womit die Gemeinde doch in Berührung steht, das ist der Geist des Antichristen. Als Gemeinde treten in Berührung mit dem Geist des Antichristen. Wir lesen zum Beispiel später in 1. Johannes 4,3, dass der Geist des Antichristen bereits in der Welt ist. Das Kommen des Antichristen wird durch diesen Geist des Antichristen bereits vorbereitet. Die Erde wird sozusagen schon warm gemacht, die Menschen werden schon umerzogen, damit sie sich dem kommenden Antichristen unterordnen, damit sie den kommenden Antichristen anbeten. Und vom Geist des Antichristen lesen wir auch schon in Vers 18. Denn dort warnt Johannes, dass schon viele Antichristen auftreten. Jetzt in der Gegenwart. Dieser eine Antichrist, diese Verkörperung des Bösen, der Repräsentant Satans, er wird kommen. Aber schon jetzt, in Gegenwart, treten viele Antichristen auf, damals und auch heute. Und diese Antichristen, sie sind Vorläufer. Vorläufer im Geist des Antichristen. Ja, seit 1. Mose 3 ist der Geist des Antichristen der Welt. Er ist hinter jeder Irrlehre, hinter jedem religiösen Ersatz, hinter jedem Ding, was irgendwie Gemeinschaft und wahre Freude irgendwie kopiert. Ich war früher zum Beispiel sehr oft im Stadion, oder was heißt oft, ein paar Mal. Ich hatte einen Kumpel, der war Fußballfan, habe ihn manchmal begleitet. Und ich fand es erschreckend, wie ähnlich die Stimmung dort zu unserer Gemeinde war. Also es gibt Gemeinschaften, es gibt Ultraclubs, da musst du auch dienen. Wenn du Mitglied bist, zahlst du Beiträge, du musst dienen, der musst du Flyer verteilen. Und sobald du ein Wappen von diesem Team hast, hast du dazugehört. Ja, du warst direkt ihr Freund, sie haben dich direkt begrüßt. Es gab Gemeinschaft, es gab Freundschaft, es gab einen gewissen Zusammenhalt. Und natürlich fängt das Menschen ein, aber es ist nichts, was einen langfristig ausfüllt. Es ist nichts, was einen wirklich, so wie Gottes Freude, erfüllt. Und der Antichrist, der steht hinter solchen Systemen. Und es gibt noch viele, viele andere. Man könnte ganz viele Beispiele nennen. Und diese Antichristen, diese vielen Antichristen, von denen Johannes spricht, das sind alles falsche Lehrer, alles Irrlehrer, die der Gemeinde Schwierigkeiten bereiten. Durch falsche Lehre, durch verdrehte Halbwahrheiten, die der Lehre Jesu entgegenstehen. Halbwahrheiten sind gefährlich. Warum? Weil sie enthalten Wahrheit. Man ködert die Menschen mit ein Stückchen Wahrheit, aber gibt ihnen dann doch hinterrücks Lügen mit. Aber selbst wenn eine Wahrheit ein Hauch von Lüge ist, ist es immer noch im Produkt eine komplette Lüge. Und so sind Antichristen und Irrlehrer, auch wenn sie gewisse Halbwahrheiten teilen, im Produkt Lügner. Das Gefährliche an Antichristen ist auch, dass sie Menschen sind, die behaupten, am wahren Glauben festzuhalten. Es sind Menschen, die du nicht unbedingt auf den ersten Blick enttarnen kannst. Es sind Menschen, die sagen, dass sie an das Evangelium glauben. Es sind Menschen, die Jesus Christus bezeugen. Es sind Menschen, die christliche Lieder singen. Es sind Menschen, die vielleicht äußerlich sich gar nicht so von uns unterscheiden. Aber diese Menschen, das, was sie verkünden, das verdrehen sie auf übelste Weise und zerstören dadurch die Gemeinde. Und vor dieser Zerstörung warnt uns die Gemeinde. Warnt uns die Bibel, warnt uns Gottes Wort. Uns darf diese Zerstörung, diese Irrlehre nicht überraschen. Johannes hat gesagt, ihr habt gehört. Und wie ihr gehört habt, ja, ihr seid darin belehrt worden. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen von Irrlehrern. Und niemand darf sich dieser Ignoranz schuldig machen. Ja, wir dürfen nicht ignorieren, dass um uns herum Irrlehrer sein können. Wir dürfen diese Tatsache nicht ignorieren. Und die Bedrohung, von der Johannes hier spricht, wird noch deutlicher, wenn wir jetzt in Vers 19 lesen, woher diese Bedrohung eigentlich kommt. Ich habe einleitend gesagt, dass wir alle von dieser Bedrohung berührt sind. Woher kommt diese Bedrohung? Woher kommen diese Irrlehrer? Lesen wir gemeinsam Vers 19. Johannes schreibt bis zum Komma, sie sind von uns ausgegangen. Sie sind von uns ausgegangen. Sie meint im Text die Irrlehrer. Und das uns im Text, es ist die wahre, unsichtbare Gemeinde. Was meine ich damit? Es gibt eine sichtbare Gemeinde, es sind alle, die wir hier stehen, aber unter uns gibt es auch eine unsichtbare Gemeinde, eine weltweite Gemeinde wahrer Gläubiger, wirklich geretteter Menschen. Und Johannes sagt in eine erste Beobachtung, dass sie, die Irrlehrer, von uns sind. Ja, mit anderen Worten, diese Irrlehrer, sie besetzen eigene Reihen. Sie besetzen Stühle in den Reihen der Gemeinde. Sie besetzen Stühle in Gottesdiensten oder auch anderen Veranstaltungen. Irrlehrer, die uns bedrohen, sind Menschen, die in unseren Reihen geboren werden. Es sind Menschen, die, Calvin nennt sie Schädlinge, die wir selbst produzieren in unserer Gemeinde. Schädlinge, die wir produzieren, die wir hegen, die wir pflegen, die wir großziehen, die wir füttern, eine gewisse Zeit unter uns haben, die sich letztlich als Irrlehrer herausstellen. eine Beobachtung von Warren Wiersbe. Er hat sich verschiedene Strömungen angeguckt in der Gemeinde, verschiedene Spaltungen, Irrlehren, Sekten, wie auch immer. Und er hat festgestellt, dass viele dieser Irrlehren, viele dieser Sekten, viele dieser falschen dass sie ihren Ursprung in Gemeinden haben, ihren Ursprung in biblischer Lehre haben. Menschen, die eine Zeit lang in gesunden Gemeinden waren, die unter Gottes Wort standen, in Gemeinschaft treuer Christen, was auch immer in ihrem Leben passiert ist, sie wenden sich davon ab. Ich habe selber auch ein bisschen im Internet geguckt, wie viele Jesus ich so auf diesem Planeten finde. Ich habe einen indisch-deutschen Jesus gefunden, der auch in einer Gemeinde war und sich dann letztlich als Messias offenbarte. Er kommt aus Indien, hat aber auch in Deutschland baut er ein Center auf. Ich habe einen russischen Messias gefunden, ich habe einen amerikanischen gefunden, einen afrikanischen Messias. Und wer weiß, wie viele es noch gibt. Aber diese vielen Menschen, sie haben ihren Ursprung in der Gemeinde. Wir müssen uns bewusst sein, dass nicht jeder, der die Gemeinde besucht, auch wirklich gerettet ist. Von denen Johannes hier spricht im Bibeltext, das sind Menschen, die können in der Gemeindeliste stehen. Vielleicht standen sie dort oder stehen bis heute noch, aber es sind Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen. Ich will euch jetzt nicht verunsichern, ich will euch nicht misstrauisch machen gegeneinander, aufeinander mit dem Finger zu zeigen. Die meisten der sichtbaren Gemeinde, auch bei uns, sind sicherlich gläubig, also seid jetzt nicht extrem misstrauisch. Aber seid euch einfach der Gefahr bewusst, seid nicht überrascht, wenn doch Menschen aus der Gemeindeliste plötzlich sich vom Glauben abkehren. Die Folge dieser Abkehr der Irrlehrer, ihrer Offenbarung, ist dann, wenn wir weiter in Vers 19 lesen, sie sind von uns ausgegangen. Irrlehrer treten aus der Gemeinde aus. Es kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Sei es, dass sie die Gemeindeleitung irgendwie nicht überstimmen konnten. Sei es, dass sie einfach selbst ausgetreten sind, weil sie eine Gemeinde gefunden haben oder eine Sekte gefunden haben, die ihrer Lehre eher entspricht. Sei es, dass sie angefangen haben, unter den Gläubigen Lehre zu verbreiten. Die Ältesten kriegen das mit und unterbinden das, werfen sie im schlimmsten Fall direkt raus, wenn sie nicht bußfertig sind. Das haben wir auch schon in unserer Gemeinde manchmal beobachtet. Ich habe auch so ein bisschen die letzten 10 Jahre meines Glaubensseins oder meines Gemeindelebens durchdacht. Ich kenne auch einen, der letztlich sogar auf der Kanzel stand, gepredigt hat und ausgeschlossen worden ist. Also wir leben in einer Zeit, in der wir uns dieser Gefahr bewusst sein müssen. Also ich rede nicht von unserer Gemeinde. Wir müssen uns einfach bewusst sein, es gibt diese Gefahr und wir dürfen uns von dieser Gefahr nicht überraschen lassen. Wir müssen aufmerksam sein, wir müssen auf der Hut sein, dass uns diese Gefahr betrifft, weil diese Irrlehrer aus unseren Reihen kommen. Sie sind von uns ausgegangen. Der Austritt der Irrlehrer aus der treuen, gesunden Gemeinde offenbart den wahren Charakter dieser Irrlehrer. Und wir werden diesen Charakter jetzt weiter in Vers 19 lesen. Johannes schreibt weiter in Vers 19: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie waren nicht von uns. Irrlehrer, die die Gemeinde verlassen, die Gemeinschaft, haben eine Gemeinsamkeit. Sie waren nicht von uns. Nie. Sie gehörten in Wahrheit nie zu Christus. Sie gehörten in Wahrheit nie zur Gemeinde. Irrlehrer waren oder sind vielleicht bis heute bekennende Christen. Sie sagen, dass sie an Jesus glauben. Aber im Herzen waren sie mit Gläubigen nie eins. Im Herzen waren sie mit Gläubigen nie eins. Sie waren nie Teil der unsichtbaren Gemeinde. Sie waren nie Teil von diesem Uns. Sondern Johannes macht eine scharfe Trennung. Sie und uns. Sie sind sie und wir sind wir. Also wir sind dieses Uns, die Kinder Gottes. Die Irrlehrer, sie haben nie Rettung erfahren. Ja? Sie haben nicht einfach Rettung verloren, sie haben sie nie erfahren. Sie haben nie das ewige Leben gehabt. Sie waren nie Miterben, sie waren nie Teilhaber, wie wir als Gemeinde am Leben von Jesu Christi. Und Johannes schreibt in Vers 19 weiter und erklärt diesen Punkt. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Auch hier wird diese scharfe Trennung zwischen dem Sie und dem Uns noch deutlicher. Das Uns, ich wiederhole es nochmal, das ist die feste Gemeinde, das sind die Gläubigen, das sind die wahren Christen, die Kinder Gottes, die einander brauchen und einander nicht verlassen. Das sind Menschen, die mit Gott Gemeinschaft haben. Das sind Menschen, die sich alle das ewige Leben miteinander teilen. Und auf der anderen Seite, neben diesem Uns, haben wir dann Irrlehrer, die zwar in der Gemeinde waren, aber in Wirklichkeit nie Teil von ihr waren. Sie waren nie Kinder Gottes. Sie waren nie Teilhaber des ewigen Lebens Jesu Christi und verlassen die Gemeinschaft. Und ein wahrer Christ wird letztlich daran zu erkennen sein, dass er bleiben wird. Ein wahrer Christ verlässt die Gemeinschaft nicht. Er kann sie auch nicht verlassen. Ein wahrer Christ, der von Gott in diese Gemeinschaft hineingesetzt worden ist, er wird bis zum Ende bleiben. Was Johannes hier in Vers 19 macht, ist nicht nur eine Momentaufnahme der physischen Gemeinde. Ja, Johannes sagt von diesen Irrlehrern oder von diesen Menschen, die aus der Gemeinde ausgetreten sind, er macht keine Momentaufnahme und sagt nicht, dass die gerade hier sitzen, oder wenn er zur Gemeinde spricht, dass die Menschen, die gerade da sind, auch wirklich gerettet sind. Nicht jeder mündliche Bekenner ist auch wirklich ein Christ mit dem Herzen. Was Johannes macht, ist eine Momentaufnahme in Ewigkeitsperspektive. Die Menschen, die Christen, die bleiben werden, das sind die Christen, die in der Ewigkeit bleiben werden. Das sind die Menschen, die im Glauben ausgeharrt sind. Das sind die Menschen, die im Buch des Lebens stehen. Das sind die wahren Christen, die am Ende bleiben werden. Wer aber kein Christ in Wahrheit ist, der offenbart sich entweder jetzt schon als Nicht-Christ. Er wird entweder jetzt schon aus den Reihen der Gemeinde ausgestoßen oder verlässt sie selbst. Aber das wahre Kennzeichen eines wirklichen Kindes Gottes ist, dass er am Ende bleiben wird. Das ist ein Mensch, der am Ende in den Reihen von der Gemeinde stehen wird, wenn Christus die Gemeinde wieder versammeln wird. Ich weiß nicht, ob wir in einer Menge stehen oder in Reihe und Glied stehen werden, aber jeder Christ hat dort seinen Platz und jeder, der bis dorthin bleibt, ist auch ein wahrer Christ. Aber ein Irrlehrer wird entweder schon zur jetzigen Zeit diese Gemeinschaft verlassen oder wird dort nicht zu sehen sein. Das sagt Johannes, aber es sollte offenbar werden. Ja, Irrlehrer, sie offenbaren sich, entweder im Hier und Jetzt oder später, am Ende der Tage. Aber vielleicht auch ein kleiner Trost zum Ende. Eine Lehre, die wir hier auch im Text sehen, ist, dass Johannes zwar keine Momentaufnahme der physischen Gemeinde macht, indem er sagt, dass uns diese Christen bleiben. Johannes macht eine Momentaufnahme der unsichtbaren Gemeinde. Ich habe gerade gesagt, dass ein Christ bis zum Schluss ausharrt, dass ein Christ bis zum Ende bleibt. Aber Johannes, er sagt zur Gemeinde uns, im Hier und Jetzt, es gibt heute ein Uns. Es gibt heute eine wahre, unsichtbare Gemeinde. Es gibt heute Christen, die bleiben werden. Kontext vom ersten Johannesbrief ist Heilsgewissheit. Und wir als Kinder Gottes, wir dürfen uns unserer Rettung sicher sein. Wir dürfen wissen, dass wir Teil dieses Uns sind. Wir dürfen wissen, dass wenn Gott uns einen Platz im Himmel gibt, einen Platz in seinen Reihen, dann nimmt uns nichts diesen Platz weg. In Epheser gibt es dieses Bild von der Versiegelung. Ich stelle mir mal so eine Truhe vor mit richtig vielen Ketten und Schlössern. Wir sind versiegelt im Geist. Dieser Platz, der steht uns zu. Wir sind schon jetzt versetzt ins Himmelreich. Auch dieses Bild gibt es im Epheserbrief. Und wir dürfen wissen, dass wir gerettet sind. Aber trotz unseres Wissens darf unser Wissen hier nicht aufhören. Unser Wissen sollte genauso das Wissen beinhalten, dass es Irrlehre gibt, dass es Gefahren von außen gibt. Gefahren, die nicht nur von ganz weit weg kommen, sondern Gefahren, die auch in unserer eigenen Gemeinde, in unseren eigenen Reihen aufwachsen können. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein. Ja, ich hab ein bisschen an so ein Reh gedacht, das vor einer Landstraße steht, raufhüpfen möchte oder rüberspringen möchte. Und wir dürfen nicht einfach wie dieses Reh sein, Ich weiß nicht, ob Tiere wissen, dass da Gefahr ist, inwiefern sie konditioniert sind. Aber wir dürfen nicht wie so ein Reh sein, was auf die Straße springt, dann kommt ein Auto mit Fernlicht und es bleibt einfach stehen und lässt sich vom Auto überfahren. Wir dürfen nicht wie so ein Reh sein, was einfach stehen bleibt, sieht die Gefahr und bleibt stehen. Ja, es ist so ein bisschen, was ich anfangs meinte, man weiß, da ist eine Krise, dann kommt plötzlich diese Krise. Man sieht ja ein Auto nicht direkt immer. Und dann bleibt man einfach stehen, weil man gar nicht weiß, wie mit der Krise umzugehen ist. Richtig ist es, die Gefahr zu wissen, stehen zu bleiben, sich bewusst zu sein, da ist eine Gefahr und richtig zu reagieren. Vielleicht auch, wenn du jetzt denkst, okay, ich hatte noch gar nicht so viel Berührung mit Ehelehrern, mit Ehelehre allgemein. Es gibt mehr Ehelehrer, als wir denken. Auch wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich habe ein bisschen was mitbekommen, aber auch nicht immer. Dafür haben wir Älteste, die uns bewahren, die nicht nur Schafe versammeln, das ist nicht, also eine Aufgabe ist, Schafe zu versammeln, aber auch Wölfe fernzuhalten, Wölfe zu identifizieren, sie zu enttarnen. Dafür gibt uns Gott Hirten, die uns nicht nur versammeln, sondern auch bewahren. Da dürfen wir dankbar für sein. Aber wir selber müssen auch die Augen aufhalten und können unseren Ältesten auch helfen, ihrer Aufgabe nachzugehen, indem auch wir Ehelehrer offenbaren. Ich möchte zum Schluss kommen und noch drei kleine Anwendungen mitgeben. Eine erste, sehr allgemeine Anwendung ist: Lies die Bibel und kenn die Geschichte. Lies die Bibel und kenn die Geschichte. Johannes warnt nicht einfach so vor dieser letzten Stunde. Er ignoriert sie nicht. Er spricht sie an. Warum? Weil sie relevant ist. Und wir leben dieser Stunde. Wir müssen diese Stunde kennen. Wir müssen wissen, was sie kennzeichnet, was sie charakterisiert. Johannes, er kennzeichnet diese letzte Stunde, sagt, sie ist voll von Irrlehrern. Von Irrlehrern, die jetzt auftreten. Letztlich münden diese vielen Irrlehrer in diesem einen großen Irrlehrer, in diesem einen großen Antichristen. Wir müssen die Geschichte kennen, wir müssen die Gefahren kennen, die Bedrohungen kennen und wir dürfen diese Bedrohung nicht einfach ignorieren. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen, wenn wir vielleicht irgendwo im Gottesdienst sitzen, ein Besucher ist da und erzählt uns plötzlich was ganz Komisches, was ganz anderes. Das ist schon die zweite Anwendung. Ja, ignoriere nicht die Tatsache, dass es Irrlehrer gibt. Ignoriere nicht die Tatsache, dass es Irrlehrer gibt. Und wenn du vielleicht in unserer Gemeinde noch gar nicht so viele Irrlehrer angetroffen hast, dann weite ich vielleicht den Bedrohungsradius ein bisschen weiter auf. Es gibt sehr viele Irrlehrer auf der Straße. Ich weiß nicht, ich habe in meinen Jahren am Unicampus so viele verschiedene Irrlehrer kennengelernt, die mich ansprechen, anfangen zu reden, Irrlehrer zu teilen. Es gibt viele Irrlehrer auch auf YouTube. Ja, manchmal sucht man zum Beispiel Musik. Also wir zum Beispiel jetzt, wenn wir Proben vorbereiten, Lieder üben, dann suchen wir nach Musik. Wer hat das Lied gesungen? Wie hat das gesungen? Und da gibt es viele Gemeinden, die diese Lieder singen. Aber wenn man dann in ihr Glaubensbekenntnis schaut, dann erschreckt man sich. Sie singen die gleichen Lieder, aber glauben doch ganz andere und auch falsche Wahrheiten. Es gibt manchmal auf YouTube, wenn man so ein bisschen auf Predigten schaut, dann tauchen da plötzlich Predigten auf mit Titeln, mit Thumbnails, die sehr interessant aussehen. Die vielleicht die Frage beantworten, die man schon lange unbeantwortet hat. Aber die Gefahr ist, du wirst auf YouTube oder im Internet immer jemanden finden, der deine Frage genau so beantwortet, wie du sie beantwortet haben willst. Ich habe letztens unseren YouTube-Kanal ein bisschen, also von der Gemeinde ein bisschen durchgeguckt, die Kommentare, die so gepostet werden. Es gibt Frag die Bibel zum Thema Masturbation von Paul. Und da schreibt ein Pastor drunter, zusammengefasst, dass das Video Quatsch ist. Dass es keine Sünde ist. Und das schreibt ein Pastor. Mir tat die Gemeinde, die Jugend leid. Man muss gar nicht so weit gucken. Ja? Du wirst Menschen finden, die deine Sünde gut sprechen. Die Sünde, die dich kaputt macht, gut sprechen. Und das kann man auf viele andere Fragen umweiten. Du wirst im Internet immer jemanden finden, der deine Frage so beantwortet, wie du sie beantwortet haben möchtest. So ist es auch auf Instagram und auch anderen Kanälen. Überall findet man Irrlehrer. Nicht jeder Bekenner, nicht jeder Prediger, nicht jeder Musiker im Internet ist ein Christ, nur weil er es sagt. Und ich möchte euch einen Rat weitergeben, den ich in meinen ersten Jahren des christlichen Lebens bekommen habe. War immer: bewerte Brüder und Schwestern der Gemeinde. Wenn du keinen kennst, dann frag die Ältesten nach Rat. Du hast die und die Frage, dann geh nicht einfach ins Internet, geh nicht einfach, ich weiß nicht, zu ChatGPT, ob das heute schon so der Standard ist, dort seine Fragen loszuwerden. Gott hat uns eine Ortsgemeinde gegeben. Gott hat uns Hirten gegeben, die über uns schauen, die sich um uns sorgen, bis Jesus wiederkommt, die diese Aufgabe haben, uns zu bewahren vor Irrlehre. Gib ihnen die Möglichkeit, dich zu bewahren. Frag sie nach Rat, wenn du eine Frage hast. Du weißt nicht, welches Buch du lesen kannst oder ob das Buch, was du gefunden hast, gut ist, dann frag. Du weißt nicht vielleicht, was du jemandem schenken kannst, welches Buch gut ist, welche Quellen gut sind, welche Prediger gut sind, welche YouTube-Kanäle gut sind. Dann frag einfach kurz nach. Ja, Gott hat uns diese Ortsgemeinde gegeben. Mit Männern, mit Frauen, die uns antworten. Also es gibt Fragen, die sollte man als Frau vielleicht lieber einer Frau stellen. Aber Gott hat uns die Gemeinde gegeben, damit wir einander helfen, damit wir einander Fragen beantworten können. Ja, die Irrlehrer haben sich damals an der griechischen Philosophie bedient. Ja, am damaligen Wikipedia sozusagen. Wir sollten nicht so handeln. Ja, Gott hat uns eine Gemeinde gegeben. Gott hat uns Älteste gegeben, die sich um uns kümmern, um uns sorgen. Und eine dritte kleine Anwendung noch zum Schluss. Offenbare Irrlehrer. Wir müssen als Gemeinde ganz klar unterscheiden, wer ist gläubig, wer ist ungläubig. Wer bringt Frucht, wer ist gutes, nützliches Weizen, wer ist am Ende Unkraut. Und wir müssen Irrlehrer als das bezeichnen, was sie sind, Irrlehrer. Wir müssen sie offenbaren. Ich möchte hier auch ein wenig entschärfen. Nicht jede andere Gemeinde, ja, es gibt viele Spaltungen im Volk Gottes, aber nicht alle andere Abspaltungen, auch von unserer Gemeinde, sind direkt Irrlehrer. Alle waren Christen, egal welcher Gemeinde sie angehören, alle wahren Kinder Gottes haben Gemeinsamkeiten, unabhängig davon, welche Gemeinde sie besuchen. Ja, sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie bekennen, dass Menschen Sünder sind. Sie bekennen, dass man einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Sie glauben, dass Jesus Christus stellvertretend für die Menschen am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Und sie glauben, dass Jesus Christus irgendwann wiederkommen wird. Ja, das ist das Fundament, das ist die Schnittmenge von wahren Gläubigen. Und drumherum gibt es dann gewisse einzelne praktische Glaubensfragen. Zum Beispiel ein Mann, der sicherlich in einigen von unseren heimatlichen Bibliotheken vertreten ist, Arthur Sproul, hat Kinder getauft. Aber er ist kein Irrlehrer, nur weil er Kinder tauft. Er hat eine andere Auffassung, er liest gewisse Stellen in einem etwas anderen Licht, in einem anderen Kontext, aber dennoch ist er ein treuer Bruder, der so viel zum geistlichen Wachstum vieler, vieler Generationen sicherlich auch in der Zukunft beigetragen hat. Aber es gibt dann neben Fehlern in der Auslegung der Bibel, gibt es dann wirklich grobe Irrlehre. Ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, Jesus ist nicht der alleinige Weg zum Vater, zum Glauben, Jesus ist nicht der Retter. Wenn Menschen sagen, du brauchst Jesus gar nicht, das ist grobe Irrlehre und die müssen wir identifizieren. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht super misstrauisch sein, nur wenn jemand mal eine andere Gemeinde besucht. Aber man sollte dennoch vorsichtig damit umgehen. Ja? Die Gemeinde kennenlernen, den Glauben kennenlernen. Und wenn es dann grobe Sünde ist, grobe Irrlehre, dann eben auch die Irrlehre offenbaren. Ja, damit helft ihr nicht nur euch selbst, sondern auch anderen Gläubigen, wenn ihr Irrlehre deutlich offenbart und sie auch so benennt. Wir sind am Ende. Ich würde gerne noch einmal mit uns beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke, dass du uns warnst. dass du uns erinnerst an die Zeit, in der wir leben, dass du uns diese Realität vor Augen stellst. Wir leben in dieser nicht einfachen Zeit, aber es ist eine Zeit, in der du uns durchträgst, in der du uns alle Werkzeuge an die Hand gibst. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass du in uns lebst, dass du uns bewahrst, Herr. Bitte bewahr uns vor Irrlehre. Schenk uns viel Weisheit auch im Umgang mit Irrlehre. Segne auch unseren Leitungskreis, unsere Ältesten, in dieser Aufgabe uns zu bewahren. Danke, dass wir als Gemeinde bewahrt sind, dass wir eigentlich kaum was mitbekommen oder einige vielleicht auch gar nichts mitbekommen, Herr. Danke, dass wir so gesegnet sein dürfen, Herr. Bitte bewahr uns auch in der kommenden Zeit, Herr, vor Irrlehre, vor Irrlehren, Herr. Hilf uns bewusst zu sein, dass es sie gibt. Hilf uns richtig zu reagieren und vorbereitet zu sein, nicht überrascht zu sein, wenn wir Irrlehre begegnen, Herr. Hilf uns, dein Wort zu kennen, es zu studieren. Hilf uns, ganz klar unterscheiden zu können, was wahr ist und was eine Lüge ist, Herr. Hilf uns, auch vorsichtig umzugehen mit irgendwelchen Quellen aus dem Internet. Hilf uns, die Gemeinde zu nutzen als das, was du sie uns gegeben hast, Herr. Ein Ort, wo wir Rat suchen dürfen, wo wir Hilfe erfahren dürfen, Herr. Hilf uns, Rat zu suchen in der Gemeinde und uns einander zu helfen. Hilf uns, Irrlehrer auch zu offenbaren, Herr. Offenbar auch du, Irrlehrer. Sende du sie, Herr, auch fort über uns als Gemeinde. Ich danke dir, Herr, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und hilf uns jetzt gewarnt, Herr, in den restlichen Abend zu gehen. Amen.